Guten Morgen. Alle fit und munter. Vor vielen Jahren, da gab es im Fernsehen eine Werbung und die habe ich ziemlich oft gesehen, weil ich ziemlich viel Fernsehen geschaut habe. Und es war total eine nervige Werbung, eine Werbung für Frauen. Und da war eine Frau, die hat so herumgetanzt. Und im Hintergrund ist ein Lied gelaufen, so ein Ohrwurmlied, und das war deshalb so nervig, weil ich habe es nicht mehr rausbekommen aus meinem Kopf. Und da wurde gesungen, eine kleine Sünde, bla 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 bla. Ich habe den Text nicht mehr zusammenbekommen, aber ich weiß, es ging darum, da gibt es eine kleine Sünde. Das Produkt war ein Joghurt und die Frau, die tanzt herum und sie wollte damit sagen, eine kleine Sünde, die ist erlaubt. Wir wissen, Joghurt hat Kalorien, es hat Fett, ist nicht optimal für die Figur. Aber egal, die kleine Sünde, die rentiert sich, weil es ist so ein Genuss. Und am Ende vom Werbespot hat es dann so gehaucht, du darfst. Eine kleine Sünde, die rentiert sich allemal. Und das kommt nicht nur in dieser Werbung so vor, das kommt ja immer wieder so vor in unserem Verständnis. Sünde, die ist zwar nicht ganz in Ordnung, wir wissen das, aber im Endeffekt rentiert sie sich doch. Meine Ehe ist ein bisschen langweilig, ein Seitensprung. Ich weiß, es ist nicht in Ordnung und ich sage es meiner Frau auch nicht, aber es bringt ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Nervenkitzel. Oder ich weiß auch, es ist nicht in Ordnung, Steuern zu hinterziehen, aber es rentiert sich. Die merken es nicht und wenn sie es merken, habe ich halt Pech gehabt. Und überhaupt, wenn man das Finanzamt betrügt, da kommt man überall gut an. Ich kann das sogar weiter erzählen. Es ist nicht ganz in Ordnung, eine kleine Sünde. Sie rentiert sich aber schon. Und so hören wir und denken wir oft, dass Sünde ein kalkuliertes Risiko ist, eine Kleinigkeit, die nicht ganz in Ordnung ist, aber sich doch rentiert. Und wenn wir ein Leben ohne Sünde hätten, dann wäre das langweilig. Wir verpassen die Dinge, die wirklich Spaß machen. Wenn wir ein bisschen Sünde in unserem Leben haben, ist wie eine kleine Würze. Macht die Dinge interessant. Wenn wir uns unseren Abschnitt heute Morgen anschauen, die Geschichte von Noah und der Flut, dann sehen wir, dass da ganz ein anderes Bild von Sünde gemalt wird. Gott sieht Sünde ganz, ganz anders. Wir sehen effektiv das direkte Gegenteil. Da sehen wir, dass Sünde verhängnisvoll ist, dass Sünde Dinge zerstört, dass Sünde Leid bringt, Probleme bringt. Das ist der Grund, warum wir weinen, warum wir trauern. Sünde ist das Gegenteil von all den Dingen, die wir Menschen uns wünschen. Die Sünde, sie beherrscht uns und, wie wir hier ganz deutlich sehen, sie zerstört die Welt und sie zieht Gottes Gericht auf uns. Aber in all dieser Tragödie, in all dieser Aussichtslosigkeit, in aller Hoffnungslosigkeit sehen wir auch heute Morgen, wie Gott gnädig ist, wie Gott rettet und wie Gott einen Neubeginn schenkt. Ich hatte eine wahnsinnig spannende Woche mit diesem Abschnitt. Es hat mich fasziniert, was Gott alles zu sagen hat. Und ich möchte noch beten und ich möchte jeden von uns einladen, dass wir offene Herzen haben, wenn wir vor Gottes Wort kommen und dass wir ihn unser Verständnis formen lassen. Ich bitte um sein Wirken. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du sprichst in deinem Wort und ich danke dir für diese wertvolle, tiefgreifende Geschichte heute Morgen von Noah und der Flut. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir verstehen können, dass wir verstehen wollen und dass du dein Werk an uns, an unseren Herzen tun kannst. Amen. Wir befinden uns ziemlich weit am Anfang. Die Geschichte steht im ersten Buch Mose, Kapitel 6 bis 9. Und wir kommen da immer wieder zurück. Also wenn du mitschauen möchtest, dann schlag doch einfach auf, dann können wir immer wieder hineintauchen. Und die Geschichte, die beginnt mit Noah. Und wir lesen, der Noah ist ein gerechter Mann. Er ist ein untadeliger Mann. Er ist ein Mann, der mit Gott wandelt. Und er ist ein Mann, der eine absolute Ausnahme zu allen anderen Leuten bildet. Er ist der Einzige, auf den so eine gute Beschreibung zutrifft. Im Gegensatz zum Noah gibt es alle anderen. Und alle anderen, die sind böse, sie sind verdorben, sie sind falsch, sie sind gewalttätig. Und das kann man zusammenfassen, sie sind gottlos. Und wir haben ja eine Serie in diesem halben Jahr und da ist der Leitsatz: angenommenes Licht bringt mehr Licht, abgelehntes Licht bringt Finsternis. Und das ist, was wir hier sehen. Der Jona, ein Mann, der Licht annimmt und wieder Licht abgibt. Und im Gegensatz zum Noah, alle anderen, die in der Dunkelheit leben. Und die Dunkelheit wird immer größer. Und so ist der Zustand der Welt absolut katastrophal. Und Gott sieht das, lesen wir. Und es reut ihn, dass er die Menschen geschaffen hat. Und er beschließt, dass er ein Gericht schicken wird. Es ist wirklich bemerkenswert. Die Welt besteht noch nicht lange. Seit dem Adam sind 10 Generationen vergangen. Der Noah ist in der 10. Generation seit der Schöpfung der Welt. Und schon ist alles so schlimm geworden, dass Gott den Reset-Knopf drücken möchte. Er will von vorne beginnen. Er will Gericht schicken. Wie kommt es zu so einer Entscheidung? Was ist hier passiert? Es hat doch so vielversprechend begonnen. Wenn wir ein paar Kapitel nach vorne blättern, ganz an den Anfang der Bibel, da sehen wir, dass im 1. Mose 1 und 2 Gott die ganze Welt schafft. Und wir lesen, dass Gott mit Leidenschaft schafft. Er schafft in Perfektion und immer wieder reflektiert er sein eigenes Werk. Er schaut zurück und er sagt, es ist wirklich gut, was ich gemacht habe. Es ist wirklich gut. Er freut sich dran. Es ist total gut. Und dann, als Höhepunkt, als Krönung der Schöpfung, schafft Gott den Menschen. Und er schafft ihn nicht nach irgendeiner Idee oder sowas. Er schafft ihn nach seinem eigenen Ebenbild und er schafft den Menschen als Höhepunkt der Schöpfung. Und bei dem sagt er sogar nicht nur, dass es gut ist, es ist sehr gut. Es ist so schön, es ist so perfekt. Das Paradies ist geschaffen. Aber es bleibt nicht lange so gut. Schon im 3. Kapitel, ich finde es bemerkenswert, schon im 3. Kapitel, da entscheidet der Mensch, er will so sein wie Gott. Und so sündigen der Mann und die Frau, Adam und Eva, und sie nehmen das gute Zeug, was Gott gibt, aber ihm wollen sie nicht länger nachfolgen. Sie wollen so sein wie er, aber diese Aussicht, die erfüllt sich nicht. Und stattdessen kommt ein Fluch über die ganze Welt. Es gibt Feindschaft mit Gott. Es ist kein Leben mehr in Gottes Gegenwart möglich. Sie müssen den Garten verlassen, das Paradies verlassen. Und es gibt Feindschaft zwischen den Menschen und der Schöpfung. Und das Ergebnis ist, dass es Mühsal gibt, Plage, Anstrengung, Leid und Tod. Da kommt alles rein, was nicht gut ist. Die ganze Schöpfung wird beeinträchtigt. Und die Herrlichkeit, die Gott hineingesetzt hat, die Vollkommenheit, die Perfektion, die ist verloren. Und in diese Situation hinein gibt Gott Hoffnung. Und er sagt, eines Tages wird jemand kommen und der wird das alles wieder gut machen. Eines Tages wird ein Nachkomme der Frau kommen, ein Mensch, er wird alles wieder gut machen, er wird diesen Fluch rückgängig machen. Und das ist das Versprechen, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht und das schlussendlich mit Jesus erfüllt wird. In aller Aussichtslosigkeit, in aller Hoffnungslosigkeit spricht Gott hinein und er gibt Hoffnung, er gibt eine Verheißung, dass er selber durchzieht, dem er sich selbst verschreibt. Er bleibt dem treu bis in alle Ewigkeit. Dieses Versprechen, das bestimmt dann auch die nachfolgenden Kapitel, bis wir zum Noah hinkommen. Das Leben geht nämlich weiter, der Adam und die Eva, die bekommen Kinder. Und wo Eva den Kain, den ersten Sohn, bekommt, da erinnert sie sich an die Hoffnung, die Gott ausgesprochen hat. Und sie denkt sich, Kain wäre der versprochene Erlöser. Gott erfüllt sein Versprechen. Aber es war ganz anders. Kain hat mit Gott nicht viel am Hut. Er bringt seinen Bruder Abel um, der wo gottesfürchtig war. Und wir sehen, wie sich die Sünde entwickelt. Der Adam, der sündigt passiv, er gibt seinem Verlangen nach. Der Kain, der tötet seinen Bruder aus Eifersucht. Und dann lesen wir, wie sich die Linie vom Kain, die böse Linie entwickelt, bis sie bei Lamech seinen Höhepunkt findet. Und der Lamech, der ist noch viel gewalttätiger wie der Kain. Und der prahlt und er sagt, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Lamech ist ein gewalttätiger, brutaler Mann. Und er rühmt sich damit. Er sagt seinen Frauen, alle sollen es wissen, ich bin der Schlimmste von allen. Aus Sünde entsteht nie etwas Gutes. Und Gott warnt den Kain und er sagt, beherrsche die Sünde. Aber stattdessen beherrscht die Sünde den Kain und sie fordert seinen Preis. Und so verlieren Adam und Eva an diesem Tag beide Söhne. Der eine ist tot und der andere wird von Gott vertrieben. Aber Gott ist treu und so gibt er ihnen noch einen Sohn und der heißt Seth. Und neben Kains ungerechter Linie entsteht Seths gerechte Linie. Und aus dieser gerechten Linie mündet der Noah. Und diese Hoffnung, die Gott gegeben hat, die ist immer noch präsent. Als nämlich der Noah auf die Welt kommt, da sagen seine Eltern, dieser wird uns trösten in unserer Arbeit und der Mühsal unserer Hände auf dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Vielleicht ist dieser, den Gott versprochen hat, vielleicht ist dieser der, der alles wieder gut macht. Und das ist, wer Noah ist. Hier kommen wir bei unserer Geschichte an. Der Noah ist ein gerechter Mann. Der Noah stammt aus einer gerechten Linie, aus der Linie vom Seth. Und der Noah, der ist ein Träger der Verheißung von dem, was Gott versprochen hat im 1. Mose 3. Und zumindest teilweise erfüllt er jetzt, was Gott angekündigt hat. Also wenn wir den Noah anschauen, dann haben wir nicht einfach nur einen guten Mann vor uns, einen tollen Kerl, der richtig macht, was man tun sollte, anders wie alle anderen, sondern der Noah, der hat Gnade gefunden vor Gott. Gnade bekommt man geschenkt, das kann man sich nicht verdienen. Der Noah, der ist der Inbegriff von der Ausführung von Gottes Gnade. Und der Noah, der wirft einen Schatten auf Jesus, er ist ein Vorbote von Jesus und er beginnt, das Bild von diesem Erlöser auszufleischen. Und Jesus hat ja gesagt, die ganze Schrift, die zeugt von mir. Drum, der Noah beginnt, Jesus anzukündigen. Der Noah ist ein Retter der Welt. Und jetzt kommen wir in dieser Zeit an vom Noah. Und da regiert die Boshaftigkeit. Alles ist verdorben, alles ist kaputt. Und Gottes Absichten mit Menschen, Tieren und der ganzen Welt, es ist komplett weg von der Realität. Und Gott sieht. Und er reagiert. Gott sieht die Boshaftigkeit. Und da geht es nicht darum, dass er es plötzlich gesehen hat. Vorher hat er es vergessen gehabt. Er sieht schon die ganze Zeit zu. Und er ist geduldig. Und es kommt der Punkt, wo er sagt, jetzt ist Schluss. Es reut ihn, dass er die Menschen gemacht hat, lesen wir. Und es reut ihn nicht auf die Art, dass er sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Sondern es schmerzt ihn. Es tut ihm leid, wie sich die Dinge entwickelt haben und wie alles so verkommen ist. Und er beschließt, dass er das Gericht schickt. Und da hat er eine absolut definitive Entscheidung gefällt. Das bestätigt er im Text immer wieder. Gott hat das Gericht geplant. Es ist nicht eine Kurzschlussreaktion. Gott ist kein Hitzkopf. Und genauso wie er all die Dinge beschließt und ankündigt, so führt er sie dann auch aus. Alles Lebendige wird vernichtet. Die Erde wird gereinigt. Ich finde diesen Teil schwierig anzunehmen. Es ist total hart. Ich fand es effektiv leichter, mit dem Gericht bei Jona umzugehen, weil am Schluss siegt Gottes Barmherzigkeit. Aber hier zieht er sein Gericht durch und alle sterben. Aber trotzdem gilt, Gott hat alle Menschen geschaffen, hat alle Tiere geschaffen und er kennt jeden einzelnen Menschen und jeder von diesen Menschen liegt Gott am Herzen. Und es dient uns zur Warnung, was hier passiert. Weil dieses Gericht, das Gott schickt, das ist das Gericht, das eines Tages jeden Menschen erwartet, aber hier ist es vorgezogen. Und die Härte vom jüngsten Tag, von dem letzten Gericht, das Gott schicken wird, das wird hier sichtbar. Das, was normalerweise im unsichtbaren Bereich passiert, das wird hier sichtbar gemacht. Der Tag der Abrechnung wird total deutlich. Aber Gott beschließt nicht nur das Gericht über die Erde, Gott beschließt auch die Rettung. Er beschließt, die menschliche Rasse und das Leben zu retten. Warum tut er sowas? Er tut's, weil er ein verlässlicher Gott ist. Weil er ein treuer Gott ist. Er tut's, weil er ein Versprechen gegeben hat. Und er hat versprochen, es wird einer kommen, ein Mensch aus der Linie von Eva. Und er wird wiederherstellen, was kaputt ist. Er sagt, ich werde nicht einfach alles auslöschen, ich werde es in Ordnung bringen. Er hat es versprochen und so fängt er an, diese Rettung auszuführen. Und er nimmt sich einen Menschen, den gerechten Noah. Er nimmt sich von jedem Tier ein Männlein, ein Weiblein und schickt ihn nachher in die Arche. Und so erhält er alles, was er davor geschaffen hat. Das ganze Leben kann nach diesem Gericht weitergehen. Und so wird Gottes Plan umgesetzt, der Noah gehorcht, so wie ihm geboten wurde, und dann baut er 100 Jahre lang die Arche. Er baut 100 Jahre lang einen Holzkasten, ohne dass er irgendein Ergebnis sieht. Weißt du, wie lange das ist? Wie oft hat ihn seine Frau gefragt, Noah, bist du dir schon sicher? Ich will nicht zweifeln, aber es sind 75 Jahre vergangen, Noah. Aber dann eines Tages sendet Gott alle Tiere zu ihm und die Arche wird bevölkert. Und dann betritt auch die Familie von Noah die Arche und Gott schließt hinter ihnen die Tür zu. Und es vergehen noch einmal 7 Tage. Lange 7 Tage. Aber dann kommt das Wasser und die Erde, die wird überflutet. Und da erlebt der Noah, wie das, woran er geglaubt hat, wie das Realität wird. Davor hat er es nicht gesehen, er hat im Vertrauen gehandelt und plötzlich wird das Realität. Gott schickt, was er angekündigt hat. Gottes Versorgung, die hört hier nicht auf. Gott denkt an Noah, er vergisst ihn nicht und er sorgt dafür, dass das Wasser verschwindet und er gibt einen Neubeginn. Die Familie, die verlässt das Schiff, nachdem das ganze Land wieder trocken ist und Gott startet neu mit dieser gerechten Familie. Und da lesen wir ganz, ganz viele Parallelen zu dem Schöpfungsauftrag, den Gott ganz am Anfang schon gegeben hat, im 1. Mose 1. Und er sagt zur Menschheit, vermehrt euch, bekommt Kinder, besiedelt die Welt und beherrscht die Welt, verwaltet sie gut. Sie ist euch untertan, ihr seid die Chefs und die Welt soll von euch gut beherrscht werden. Und dann schließt er einen Bund mit Noah und mit all seinen Nachkommen und dann sagt er, nie wieder werde ich so eine Flutkatastrophe bringen und als Zeichen für meine Treue setze ich einen Bogen in den Himmel, einen Regenbogen. Und jedes Mal, wenn wir heute immer noch einen Regenbogen sehen, dann können wir uns daran erinnern, Gott ist treu. Er hält sich an das, was er versprochen hat. So haben wir das Gericht, absolut tragisch. Wir haben die Rettung. Und dann gibt es einen Neubeginn. Alles ist wieder gut. Aber hoppala, dann geht's weiter. Dann lesen wir, der Noah pflanzt einen Weinstock, er macht sich feinen Wein, dann besäuft er sich Und er ist so knallvoll, dass er nicht mehr weiß, was er tut, bis ihn plötzlich sein Sohn Ham findet, splitternackt. Was tut er? Er holt seine Brüder und sagt, schau, der Alte. Anstatt, dass er seine Blöße schützt, anstatt, dass er den Noah schützt in seinem ausgelieferten, verletzlichen Zustand, stellt er ihn zur Schau. Seine Brüder, die richten es dann. Sie schauen, dass er verdeckt wird. Und wir sehen, wie die Sünde sich wiederholt. Denn Noah ist wieder Adam, passiv. Er verliert die Kontrolle über sich selbst. Er konsumiert zu viel Alkohol und er hat nichts mehr im Griff. Und dann kommt sein Sohn und der versündigt sich an ihm. Und das Ergebnis ist, die Familie wird gespalten. Noah verflucht Ham. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass in der Zukunft die Nachkommen von Ham, die Kanaaniter, immer verfeindet bleiben mit den Israeliten, die Nachkommen von Sem. Ist das wirklich ein Neuanfang? Gott löscht alles Böse aus. Aber kaum beginnt die Menschheitsgeschichte neu, wiederholt sich auch die Sünde. Es wiederholt sich die Boshaftigkeit. Es wiederholt sich Spaltung. Und Gott zeigt, du kannst machen, was du willst. Solange es Menschen gibt, gibt es Schlechtigkeit. Solange es Menschen gibt, gibt es Sünde. Die Sünde, die steckt im gerechten Noah. Sie steckt in seinen Kindern und auch in den Nachkommen der Kinder, in uns. Sie steckt in allen Geschöpfen dieser Welt. Und gegen Sünde gibt es nur eine einzige Lösung. Es ist nicht Wasser. Man kann es nicht einfach wegwaschen. Wir Menschen brauchen ein neues Herz. Und wie bekommen wir das? Nur Gott kann Herzen ändern. Abseits von Gott entfaltet sich der Fluch, die Sünde. Abseits von Gott entsteht nichts Gutes. Aber mit Gott passiert Heilung, es passiert Wiederherstellung. Und deswegen ist Gott selbst als Mensch auf diese Welt gekommen, um seine Verheißung zu erfüllen. Ein Nachkomme von Eva. Und er macht am Kreuz den Fluch rückgängig. Das ist, worum es wirklich geht in dieser Geschichte. Kein Wasser der Welt kann Sünde wegwaschen. Wir Menschen, wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen einen Retter. Ich fand die Vorbereitung enorm bereichernd und es hat meine Freude an Gott total angespornt, total gesteigert. Und ich bin so fasziniert von Gott, von seinem Heilsplan, von seiner Weisheit, von seiner Schleue, wie er die Dinge ausgedacht hat, wie er es zurechtlegt, damit wir es verstehen können und wie er dann alles zusammenfügt. Aber eine große Frage, die hat mich nicht losgelassen. Und so habe ich mir gedacht, diese Frage bringe ich euch auch mit. Das Schwierigste kommt zum Schluss. Wenn Gott schon am Anfang der Flut weiß, dass es eigentlich gar nichts bringt, warum macht er das ganze Projekt überhaupt? Warum betreibt er so einen Aufwand mit Noah? Warum betreibt er diesen Aufwand, die ganze Welt zu vernichten? Und die gleiche Frage, die stellt sich ja eigentlich schon im Garten, oder? Wenn Gott alles weiß und er weiß alles, wenn er alle Macht hat und er hat alle Macht, wieso verhindert er nicht, dass der Teufel in den Garten hineinkommt? Warum verhindert er nicht, dass ihm der Teufel die Schöpfung kaputt macht? Warum warnt er Adam und Eva nicht? Warum gibt er ihnen nicht mehr Stärke? Er hat alle Möglichkeiten. Warum passiert das alles so, wie es passiert? Als ich 17 war, da habe ich eine Lehre bei Blum gemacht und der Blum, der hat ein Werk in Amerika und da gab es einen einen Lehrlingsaustausch und ich durfte mit diesem Programm für 4 Wochen nach Amerika in die USA gehen. Und das war das erste Mal für mich, dass ich im Flugzeug gesessen bin. Es war ein ganz langer Flug. Und wenn man so den Atlantik überquert, dann schaut man runter und man sieht blau, 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 blau. Und es hat mich total fasziniert, wie viel Wasser da ist. Das Flugzeug rast ja mit einer großen Geschwindigkeit. Und trotzdem, das geht ewig. Wasser, 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 immer Wasser. Es war auch das erste Mal, dass ich so weit weg war von zu Hause. Es war das erste Mal, dass ich so lang weg war von zu Hause. Aber das absolut eindrücklichste Ereignis in diesem ganzen Projekt war, als ich das erste Mal am Meer gestanden bin, da war ich total fasziniert. Ich war an der Ostküste, habe den Atlantik gesehen und da stehst du und vor dir ist endlos Wasser. Ich habe es ja davor schon gesehen mit dem Flugzeug und dann wusste ich, wie endlos das ist. Das erste Mal sieht man die Linie vom Horizont. Das ist nicht so, wie wenn man in Bregenz am Bodensee steht und Lindau sieht, sondern da ist nichts mehr. Wenn man links, wenn man rechts schaut, ganz, ganz viel Wasser. Und diese Dinge habe ich davor schon gehört, aber ich habe es das erste Mal gesehen und es hat mich total bewegt. Es war so eindrücklich. Es war ein richtig ehrfürchtiger Moment für mich. Einige Jahre später kam dann ein ernüchternder Moment. Weil da habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Ich habe ihm erzählt von diesem Erlebnis, als ich das erste Mal am Meer war und wie eindrücklich das war. Und er sagt, hey, wir sind als Familie jeden Sommer ans Meer gegangen und es war ganz normal. Und wenn wir nicht ans Meer gegangen sind, dann war das gar kein Urlaub. Und er hat es mit so einer Gleichgültigkeit gesagt und er hat gar keine Freude dabei gehabt. Und da habe ich mir gedacht, ich bin richtig froh, dass ich das noch nie erlebt habe davor. Dass ich so ein eindrückliches Erlebnis haben konnte, mein Meererlebnis. Aber es ist ja mit vielen Dingen so für uns Menschen. Uns geht es so gut. Wir haben einen enormen Wohlstand. Wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem. Trinkwasser, die Arbeitssituation ist gut, die Währung, unsere Straßen sind gut, alles funktioniert mehr oder weniger. Aber in unserem Wohlstand, da fehlt uns der Kontrast. Und wir sehen gar nicht mehr so richtig, wie gut es uns geht. Weil wenn wir das wirklich so realisieren würden, wie gut wir es haben, dann wären wir viel dankbarer und wir wären viel fröhlicher. Und wir würden uns nicht über diese kleinen Details ärgern. Aber wir sind es nicht und ich bin es auch nicht. Es geht uns zu gut, könnte man sagen. Und das ist eine menschliche Sache. Wenn wir das Schlechte nicht erleben, dann wissen wir das Gute nicht zu schätzen. Ich denke es mir jedes Mal wieder, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann hat es ja eine lange Zeit davor gegeben, wo alles gut funktioniert hat. Und ich vergesse das, es wird selbstverständlich. Wenn wir Menschen nicht schlechte Dinge erleben, dann werden die guten Dinge selbstverständlich, wir können sie nicht mehr schätzen. Und das ist, was hier vor sich geht. Wenn wir die Auswirkungen von Sünde nicht erfahren können, dann verstehen wir gar nicht, wie schlimm sie ist. Dann verstehen wir nicht, was es für ein Problem mit sich bringt. Ich stelle mir vor, es war enorm hart für Adam und Eva, als sie realisiert haben, was sie eigentlich getan haben. Sie waren zuerst in diesem perfekten Umfeld und dann schickt Gott sie weg und er sagt, ihr wolltet das ohne mich machen und jetzt seid ihr ohne mich. Und sie sehen diesen Kontrast von im Paradies zu sein und außerhalb vom Paradies zu sein. Und so geht es uns auch. Gott lehrt uns mit den Dingen und mit der Sünde, was passiert, wenn die Sünde herrschen darf. Und es ist eine brutale Lektion. Es ist eine Lektion, die sich durchs ganze Leben hindurchzieht. Es ist eine schmerzhafte Lektion. Sünde ist die Abwesenheit von Gott. So wie die Dunkelheit fehlendes Licht ist, so ist Sünde das Fehlen von Gottes Einfluss. Sünde ist nicht einfach nur ein unbeherrschter Griff zum Joghurt oder ein Kuchenstück zu viel. Sünde ist das größte Problem der Welt. Und Gott lässt Sünde zu, damit wir erkennen, wie gut er ist. Was es für einen Unterschied macht, wenn er herrscht. Gott macht keine Fehler. Und Gott ist auch kein Mensch, so wie wir, dass er lernen muss, dazulernen muss, wenn was schiefgegangen ist. Er kann alles und er weiß alles und er macht alles gut. Und genau deshalb weiß er auch, was wir brauchen. Wir brauchen einen Retter, der die Gottlosigkeit von uns abwälzt. Einen, der mit dem Fluch umgehen kann, der auf uns Menschen liegt. Einer, der uns wieder mit Gott zusammenbringt. Ein Mensch nach der Verheißung. Und das ist Jesus Christus. Wir Christen, wir reden ja oft vom Evangelium. Und Evangelium bedeutet eigentlich nichts anderes wie eine gute Nachricht, ist eine frohe Botschaft. Wir haben das Evangelium von Jesus Christus. Aber wenn wir nicht verstehen, was Sünde für ein Problem ist, was Sünde für Probleme in unser Leben legt, dann verstehen wir auch nicht, warum das Evangelium eine gute Botschaft sein soll. Ein Blinder braucht keinen Fernseher, ein Gesunder braucht keinen Arzt. Und wer braucht das Evangelium? Wer braucht das Evangelium? Nur jemand, der versteht, dass er ein Sünder ist. Und genau deshalb lässt Gott diese Dinge zu. Er lässt Sünde zu, damit wir erkennen, wie gut er ist. Er lässt die Flut zu. Er lässt die Rettung zu. Er lässt zu, dass die Sünde wegen dem trotzdem nicht weg ist, sondern er macht sie weg durch seinen Sohn Jesus. Die Geschichte von Noah, die ist ziemlich alt, ziemlich lange her. Und die Frage ist, hat es für uns irgendeine Relevanz? Und sie ist absolut relevant für uns in vielerlei Hinsicht. Weil wir haben eine total ähnliche Situation, wie sie der Noah hatte. Die heutige Zeit, die ähnelt der Zeit von Noah. Und wir bekommen einen Einblick in unsere Zeit, wenn wir die Nachrichten lesen oder sie anschauen. Die Welt um uns herum, die ist böse und sie ist verkehrt. Und wir sehen Leid und Unterdrückung, Ausnutzung, Gewalt. Und da könnte man depressiv werden, wenn man sieht, was in der Welt passiert oder um uns herum. Und Gott sieht das, wie er beim Noah das sieht und er wartet. Vielleicht fragen wir uns auch, warum er nicht eingreift. Aber der Petrus schreibt, der Grund, warum Gott sein Gericht noch nicht geschickt hat, ist, weil er uns Zeit lässt, dass wir Menschen umkehren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, warum wir Christen überhaupt auf der Erde sind. Damit wir unsere Hoffnung teilen können. Wie beim Noah, da hat Gott uns etwas verheißen, das nicht sichtbar ist. Er hat die Sintflut dem Noah angekündigt. Und wir warten auf Gottes Endgericht. Er hat dem Noah die Rettung durch die Arche angekündigt und uns hat er die Rettung durch Jesus gebracht. Gott gibt dem Noah einen Neuanfang und wir hoffen auf eine neue Erde, einen neuen Himmel und zwar einen richtigen Neuanfang, nicht so einen halben wie beim Noah. Und der Noah, der hat Gott vertraut, er hat Gottes Gericht ernst genommen. Und dass er ihm geglaubt hat, das hat sich gezeigt durch seine Taten. Er hat nicht nur gesagt, ja Gott, ich glaube dir, sondern er hat Gott gehorcht, er hat gehandelt und er hat all die Dinge ausgeführt, die Gott ihm geboten hat. Und das gilt auch für uns. Wenn wir glauben, wenn wir an Gott glauben, ihm vertrauen, dann sollen wir seinen Willen tun. Und wie machen wir das? Indem wir auf ihn hören und verstehen, was er überhaupt will und dass wir ihm gehorchen. Weil Gott ist gut und alles, was er uns aufträgt, ist gut. Es kommt Gutes daraus heraus. Was den Noah mit uns verbindet, ist auch, er war eine Minderheit. Er ist der Einzige, der gerecht ist. Und alle anderen Menschen, die scheren sich nicht um Gottes Willen. Wie oft ist es dir so gegangen, dass du das Gefühl hast, du bist der Einzige, der die Dinge glaubt, die Gott sagt. Dass du der Einzige bist, der Gott eigentlich ernst nimmt. Alle anderen glauben was anderes und vielleicht hat die Mehrheit recht. Aber Gott sagt, nein. Ich habe euch Dinge verheißen und ich bin vertrauenswürdig. Halten wir daran fest, wie der Noah, daran festgehalten hat. Und der Noah, der wird im Hebräerbrief als Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens beschrieben. Das heißt, der Noah, der war gerecht, weil er geglaubt hat. Und wir, wie wir hier sind, wir stammen nicht von der fleischlichen Linie vom Seth und vom Sem und vom Abraham ab, aber in Jesus Christus sind wir Kinder der Verheißung geworden. Und so sind wir Nachkommen dieser gerechten Linie. Diese Verheißung, die Gott gibt, diese Verheißungen, die er ausspricht in seinem Wort, die treffen auf uns zu. Das ist umwerfend. Der Petrus, er schreibt auch, der Noah, der war ein Verkünder der Gerechtigkeit. Und da habe ich mir gedacht, hallo, ein Verkünder der Gerechtigkeit. Wie effektiv war denn der Noah überhaupt? Wen hat er gerettet? Seine Familie. Hat er versagt? Nein. Er hat Gottes Willen befolgt. Und mit dem, was er getan hat, hat er verkündet, was Gott verkündigt haben wollte. Glaube ist nicht theoretisch. Es ist so wichtig für uns zu wissen, zu verstehen. Der Glaube, der zeigt sich in den Dingen, die wir tun. Und wir sind Verkünder der Gerechtigkeit. Wir sind Botschafter von Gott. Und wir lassen uns gerne entmutigen, weil es vielleicht niemanden interessiert oder weil wir so rücksichtsvoll sein wollen. Aber wenn Gottes Gericht Realität ist, dann können wir nicht schweigen. Und vor allem, Gottes Gericht ist nicht das letzte Wort. Wir haben eine Hoffnung in Jesus und die müssen wir teilen. Es ist ein riesengroßes Vorrecht. Gottes Gericht ist eine Realität für uns Menschen, für alle Menschen. Und wir, wo wir an Jesus glauben, wo wir Kinder der Verheißung sind, von uns hat sich dieses Gericht abgewendet, beziehungsweise umgewendet auf Jesus hin. Aber hier meine Frage an dich. Und das ist die wichtigste Frage vom Tag. Wenn du niemanden hast, der für dich dieses Gericht abwendet, dann wird Gott eines Tages mit dir abrennen. Und das sage ich nicht, um Angst zu verbreiten. Ich glaube, es gibt eh keine Möglichkeit, das auf eine gute Art zu sagen. Es ist nämlich etwas, das Angst einflößt. Und darum bitte ich dich, in aller Herzlichkeit, warte nicht auf den Tag, an dem Gott mit dir und deinem Leben Bilanz ziehen möchte, ohne dass du verstanden hast, warum er seinen Sohn Jesus in diese Welt geschickt hat und warum Jesus so einen grausamen Tod am Kreuz sterben musste und warum Jesus die Hoffnung dieser Welt ist. Ich möchte schließen mit einem Vers von Petrus. Und da schreibt der Petrus, 2. Petrus 3, Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wie umwerfend wird es sein, wenn wir Gott absolut uneingeschränkt in seiner Herrlichkeit erleben können. Wenn wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können, ohne Sünde, in absoluter Vollkommenheit. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in deinem Wort so eine Hoffnung verbreitest. Ich danke dir, dass du deinem Wort treu bist und dass du die Verheißung ganz am Anfang von der Bibel erfüllst in Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du weiterhin an unseren Herzen arbeitest, dass wir neue Herzen bekommen und dass die Sünde ausgemerzt wird und dass wir Leute sind, die deine Gerechtigkeit verkünden und darstellen und dir Ehre bringen. Danke, dass bei dir Hoffnung ist und dass du nicht hilflos neben dem Sündenproblem stehst, sondern du hast es im Griff und du hast es gelöst. Amen.